Guten Morgen und herzlich willkommen euch allen zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ja, ich weiß nicht, was ihr so assoziiert mit diesem Begriff Gemeinde. Was hat's damit auf sich? Muss ich da hin und wenn ja, warum? Was erwartet mich da? Um Gemeinde geht es heute in der Predigt von Pastor Thomas Stracke in der Reihe Auf Spur bleiben. Und ich für mich persönlich kann nur sagen, ich liebe es hier zu sein, weil hier kann ich Gott begegnen. Hier treffe ich Menschen, die so wie ich an Gott, an Jesus glauben. Hier treffe ich Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Und für mich ist Gemeinde sowas wie Heimat, wie Zuhause, was ich wirklich zutiefst vermisse, wenn ich mal nicht hier sein kann. Und ich bin gespannt, wie ihr das für euch seht, wenn ihr die Predigt gehört habt. Ja, hab Dank, dass wir uns hier treffen dürfen, hier in der Gemeinde, wo wir gemeinsam auf dein Wort hören dürfen, wo wir miteinander reden dürfen, wo wir uns Mut machen dürfen, uns trösten dürfen, wo wir miteinander lachen und weinen können. Danke, dass du uns diesen Ort der Gemeinschaft schenkst und dass wir das jeden Sonntag neu auch in dieser Zeit erleben dürfen. Segne du diesen Gottesdienst, segne die Predigt, segne Thomas, wenn er über Gemeinde predigt, und öffne uns die Herzen für dein Wort. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist, wie du es versprochen hast. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Geht's euch gut? So zufrieden, ne? Letzte Woche habe ich was Schönes erlebt. Ich bin nach Hause gegangen, so nach dem Gottesdienst, völlig abgekämpft, kam gerade noch zu Hause an. Und dann kommt meine kleine Tochter auf mich zu und ich fragte sie so, na Schatz, wie war denn der Online-Kinder-Godi? Wir haben momentan hier in der Gemeinde keinen Kindergottesdienst und die gucken sich dann manchmal so einen Online-Gottesdienst aus irgendeiner Gemeinde in Süddeutschland an. Und auf meine Frage, na wie war es denn, sagte meine kleine Tochter dann sehr ehrlich, das war total doof heute. Dann habe ich gesagt, oh Mensch, schade. Und dann kam mein Sohn so aus dem Background, aus dem Hintergrund, und sagte, Mann, Jella, es ging um Jesus und um den Vater im Himmel, das ist immer gut. Das fand ich richtig schön. Und ich glaube, wenn es um Gemeinde geht, ist uns oft überhaupt nicht bewusst, wie gut Gemeinde ist. Was Gemeinde bedeutet, wie Gott auf Gemeinde schaut, was er über Gemeinde denkt. Wir haben oft so Momentaufnahmen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. Natürlich, in der Gemeinde sind Menschen, da wo Menschen zusammen sind, wird es schwierig. Und die gleichen Probleme, die es überall in der Gesellschaft gibt, ob ihr das hören wollt oder nicht, aber die gleichen Probleme gibt es auch in der Gemeinde. Und deshalb wollen wir heute mal einen Fokus legen auf eine wichtige Wahrheit von Gemeinde. Und ich glaube, wenn du diese Wahrheit nur halb verstehst, wirst du anders dieses Gemeindehaus verlassen, als du gekommen bist. Denn es wird etwas mit dir machen, das kann ich dir versprechen. Wir haben in den letzten Wochen uns mit grundlegenden Überzeugungen des Christentums auseinandergesetzt, den grundlegenden Überzeugungen der christlichen Gemeinde. Und heute geht es um die Bedeutung von Gemeinde. Jetzt gibt es wahrscheinlich keinen Bibeltext, den du auswählst, der sozusagen mit einem Mal alles über Gemeinde sagt. Wir hatten gestern hier in der Gemeinde unsere Ältestenklausur einen ganzen Tag und wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir mal alle Bibelstellen aus dem Neuen Testament gelesen haben mit Blick auf Gemeinde. Und wir haben nachher so zusammengetragen und haben festgestellt, Gemeinde ist sehr komplex. Gemeinde ist wirklich sehr, sehr facettenreich. Und es gibt sicher keinen Bibeltext, der uns mit einem Mal alles über die Bedeutung von Gemeinde sagt. Deshalb heute mal einfach eine Wahrheit. Und vielleicht ist diese Wahrheit, um die es gehen wird, gerade heute sehr relevant, wo wir in dieser Corona-Zeit ja umso mehr entdecken, oh Mann, Menschen sind so unterschiedlich. Menschen sind so unterschiedlich in ihrer Wahrnehmung, Menschen sind so unterschiedlich in ihren Positionen. Es gibt Polarisierung, polarisierende Menschen, Risse gehen durch Familien, immer mehr Brüche in Familien. Wir haben es immer mehr auch mit unperfektem Leben zu tun. Und wir nehmen diesen radikalen Unterschied zwischen Menschen vielleicht jetzt in dieser Zeit umso mehr wahr. Bevor ich gleich den Bibeltext lese, lass uns mal ganz kurz über diese Frage nachdenken. Was ist eigentlich die Definition von Gemeinde? Ich glaube, einige sitzen heute Morgen hier und denken, Mensch, Gemeinde ist so toll, Gemeinde ist wirklich der Himmel auf Erden. Andere haben vielleicht eher so die Meinung, naja, auf Gemeinde könnte ich auch verzichten. Es gibt auch ganz tolle Online-Gottesdienste, die man sich ansehen kann. Wozu um alles auf der Welt brauche ich eine lokale Gemeinde vor Ort? Und ich möchte dich mal fragen, was schätzt du eigentlich an Gemeinde? Was findest du richtig gut? Wovon hast du in der letzten Zeit profitiert? Wo hast du Liebe und Zuneigung erfahren? Es gibt viele Bilder, die wir mit Gemeinde in Verbindung bringen. Ich habe einmal eine Gemeinde in einem Leitbildprozess begleitet und an einer Stelle habe ich so gefragt, hey, welche Bilder fallen euch denn so ein, wenn ihr an Gemeinde denkt? Und das war sehr facettenreich. Einer sagte, also unsere Gemeinde ist wie so ein plätschernder Bach. Das plätschert halt so. Ein anderer war etwas positiver und sagte, also unsere Gemeinde ist wie so eine Collage, bunt, vielschichtig, modern, kreativ. Wieder ein anderer, also alle aus der gleichen Gemeinde, sagte also, unsere Gemeinde ist wie so ein Kleingartenverein. Also es ist so eine Subkultur, völlig eigene Sprache und so eine ganz gute Gemeinschaft, aber wenn du in diese Gemeinschaft reinkommen willst, ist eigentlich nicht möglich. Also da musst du schon einen ganz schönen Vertrag unterschreiben. Oder auch Gemeinde ist wie eine Pizza, bunt, aber flach. Das Bild, das mir in dieser Gruppe von Menschen am besten gefiel, war so das Bild der Gemeinde als einem Schiff. Jemand sagte, hey, unsere Gemeinde ist wie ein Schiff. Da gibt es eine Besatzung, einen Kapitän und ein Schiff, ja, das braucht immer so eine Handbreit Wasser unterm Kiel und es könnte im Augenblick ein bisschen mehr sein. Es braucht auch einen Leuchtturm. Dieses Bild fand ich eigentlich richtig schön. Was ist dein Bild von Gemeinde? Das Bild, um das es heute gehen wird und das ich aus dem Bibeltext gezogen habe, den ich gleich vorlesen werde, diese Definition lautet wie folgt. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen die Ressourcen und auch die Kraft bekommen, mit Menschen auszukommen, die sich zutiefst voneinander unterscheiden, um eine tiefe Einheit zu bilden. Und überlegt euch einfach mal, wenn das stimmen würde, dass Gemeinde ein Ort ist, wo du Ressourcen bekommst, die Kraft bekommst, um mit Menschen zu leben, sogar eine tiefe Einheit abzubilden, mit Menschen, die sich radikal von dir unterscheiden. Stell dir mal vor, Gemeinde ist ein Ort, wo es die Ressourcen gibt und wo es die Kraft gibt, wo du das lernen kannst. Wie sehr kann dich das in deinem Leben positiv beeinflussen? Es gibt momentan 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und ich allein kenne schon viele Menschen, die echt schwierig sind. Das ist natürlich sehr subjektiv. Vielleicht ist der Mensch, den ich als schwierig empfinde, in deinen Augen überhaupt kein Mensch, der schwierig ist. Aber ich kenne Menschen mit heftigen Gefühlsausbrüchen, ich kenne viel Redner, ich kenne Menschen, die absolut nicht kritikfähig sind und ich kenne solche, die leben in einer Art und Weise, dass sie sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass ihr Verhalten ja Konsequenzen auch auf andere hat. Gemeinde, ein Ort, wo du lernen kannst und wo dir etwas gegeben wird von Gott, um mit Menschen in einer tiefen Einheit zu leben, die radikal anders sind als du selbst. Habt ihr Lust, da einzusteigen? Ist das ein Ja? Okay. So, lasst uns diesen Bibeltext lesen. Das ist übrigens Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Ihr könnt das hier vorne mitlesen. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nicht-jüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid jetzt Gott nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins, so hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten, doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das Erste, worüber ich mit euch nachdenken möchte, ist, die Gemeinde ist zu einer übernatürlichen Gemeinschaft fähig. Und ich sage damit nicht, dass das in der Gemeinde notwendigerweise auch immer so passiert. Ich sage nur, die Gemeinde ist dazu fähig. Paulus spricht hier in diesem Bibeltext auch über Metaphern, aber über ganz andere Metaphern als die, die wir gerade gehört haben. Paulus spricht hier über drei Metaphern, die Gemeinde beschreiben. Und ich möchte ganz kurz mal anreißen. Das Erste, was er sagt, ist, Gemeinde, das sind die Mitbürger der Heiligen. Bürger. Also wenn du beispielsweise die deutsche Staatsangehörigkeit hast, dann bist du Bürger des Landes, nämlich Deutschland. Du gehörst zu einer Gemeinschaft von Menschen, die ein ganzes Land repräsentieren. Wenn du in Korbach aufwächst, dann bist du im Normalfall Bürger der Stadt Korbach. Bei meiner Einführung jetzt vor schon 2 Jahre her, da sagte der Klaus Friedrich, der Bürgermeister der Stadt, zu mir so am Ende des Gottesdienstes: Herr Stracke, Sie sind jetzt ein Bürger der Stadt Korbach, helfen Sie mit und machen Sie als Pastor Korbach zu einem besseren Ort. Das fand ich richtig gut. Und wenn ich mich frage, hey, was das so in mir ausgelöst hat, dann war meine Reaktion erstmal die so, was für eine Ehre. Hey, der will mich mit dabei haben, der will mich mit im Boot haben. Und Bürger, ein Bürger zu sein, bedeutet, hey, du kannst dich einmischen, du kannst mitgestalten und du gehörst dazu. Zugehörigkeit ist heute ein ganz, ganz großes Thema. Wo gehöre ich eigentlich hin? Zu meinem ersten Vater oder zu dem zweiten, der jetzt bei meiner Mutter lebt? Wo gehöre ich eigentlich hin? Zu dem Verein, in dem ich mich jahrelang engagiert habe, aber jetzt das nicht mehr ausüben kann? Wo gehöre ich eigentlich hin? Was macht meine Zugehörigkeit aus? Wo gehöre ich hin? Paulus sagt, wenn du Christ bist, dann hast du eine ganz bestimmte Zugehörigkeit, die deine bisherige Zugehörigkeit ablöst oder toppt. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, wir sind Bürger der himmlischen Stadt. Bürger. Und Paulus braucht hier in seinem Brief an die Epheser den Begriff Mitbürger der Heiligen, um den Heidenchristen zu erklären, hey, ihr gehört dazu. Ihr seid ein Teil der Gemeinde. Ihr seid genauso wichtig. Und ich finde, das ist ein schöner Begriff, der Zugehörigkeit forciert. Wisst ihr, vielleicht fühlst du dich nicht immer dazugehörig, vielleicht fühlst du dich latent am Rand, aber du bist ein Mitbürger der Heiligen. Du gehörst dazu. Den zweiten Begriff, den Paulus hier gebraucht, jetzt merken wir, es wird immer intensiver, diese Bilder bauen aufeinander auf. Paulus sagt, ihr seid Mitglieder in Gottes Haushalt. Das ist eine andere Art zu sagen, dass wir zur Familie Gottes gehören. Da taucht im Griechischen tatsächlich das Wort Oikos auf, also Haus. Und damit ist gemeint, Gott ist nicht so wie ein Vermieter, der dir am Monatsende eine Rechnung schickt, sondern Gemeinde bedeutet, wir wohnen mit Gott unter einem Dach. Gemeinde bedeutet, das ist so ein Hausstand. Wir wurden in die Familie Gottes durch den Glauben an Jesus hinein adoptiert mit anderen. Und Gemeinde bedeutet jetzt, wir leben mit Gott unter einem Dach, ein Hausstand. Und jetzt spürst du vielleicht schon, wow, das ist sehr intensiv, ein Hausstand. Und es geht weiter. Paulus gebraucht dieses Bild vom Tempel. Wir sind ein heiliger Tempel. Die Gemeinde ist ein Gebäude, das zusammengehalten wird. Vers 21, durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Das ist vielleicht so ein Bild, das haben die wenigsten von uns so präsent. Gemeinde, wir sind lebendige Steine, die mit Zement ineinander verbaut sind, eng an eng. Da kriegt man fast schon ein bisschen Angst, ne? So ein bisschen mehr Distanz. Und Gott wohnt in uns, in der Gemeinde, wie damals in diesem alttestamentlichen Tempel. Wisst ihr, das sind drei interessante Bilder, die hier aufeinander aufbauen und sie ergeben einen Sinn. Sie beinhalten eine Steigerung, sie werden immer intensiver. Hier ist ganz viel Nähe, die zum Ausdruck kommt. Es beginnt mit der Zugehörigkeit als Bürger einer gemeinsamen Stadt, der himmlischen Stadt. Dann, du wohnst mit Gott in einem Haus. Wisst ihr, ein König beispielsweise lebt im selben Land mit seinen Untertanen. Gott wohnt mit uns im selben Haus, mit seinen Söhnen und Töchtern. Gott wohnt mit dir im selben Haus. Und dann diese Idee des Tempels, die sehr deutlich ist. Und diese Metapher des Tempels zeigt, Gott wohnt in dir. Gott wohnt nicht nur in deiner Nähe. Und ab und zu taucht er auf. Christen sind wie Blöcke in einem Gebäude mit Beton zusammen verbunden. Und Gott lebt in ihrer Mitte. Und jede Metapher versucht darüber zu sprechen, wie die Beziehung unter Christen aus Gottes Perspektive aussehen. Nicht wie du das einmal wahrnimmst in einem Gottesdienst, sondern wie Gott es sieht, wie Gott sich das vorstellt. Eine übernatürliche Gemeinschaft. Ich war vor vielen Jahren, ich glaube, ich war so Anfang 20, mit einem Freund auf Mallorca für eine Woche und wir waren in einem Ein-Sterne-Hotel. Übrigens eine kleine Empfehlung, macht das nicht. Gönnt euch 3 Sterne, war nicht so toll. Und wir sitzen dann in diesem Frühstücksraum und wir konnten nichts essen, weil das Essen ungenießbar war. Wir haben uns mit einem Kamillentee begnügt. Und wer mich kennt, weiß, Kamillentee trinke ich eigentlich nicht, aber es war so das Einzige, was wirklich wie Kamillentee schmeckte. Und dann kommt plötzlich so jemand auf uns zu und wir hatten noch nicht mal, also vor dem Kamillentee habe ich nicht gebetet, bekenne mich schuldig. Und dann kommt jemand auf uns zu, also der hat uns noch nie gesehen und sagt dann, hey, ihr seid doch Christen, oder? Ja, woher weißt du das? Ja, das habe ich gesehen. Und das Interessante war, wir haben dann eine Woche lang als Dreierteam was zusammen gemacht. Wir haben uns ein Auto geliehen und irgendwie habe ich im Nachgang so gedacht, hey, der war so anders als wir, aber trotzdem war es eine gute Zeit. Und irgendwie hatten wir uns so viel zu erzählen und es hat auf geheimnisvolle Art und Weise gepasst. Ein anderes Beispiel, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, ein Ehepaar, ein christliches Ehepaar, er Pastor, sie Pastorenfrau, langer Rock, Haare zusammengeknotet, gehen in ein Sportgeschäft, wo es Skateboards gab und so Inliner. Und dann sehen sie hinter der Theke so einen Mann auf sie zukommen, 200 Kilo von Kopf bis Fuß tätowiert, strähnige Haare und 1000 Ringe an den Fingern. aber um den Hals so eine Kette mit einem Kreuz. Und die Frau fragt dann so ganz zögerlich, Christen tragen so etwas ja, um deutlich zu machen, dass sie sich zu Jesus bekennen. Und in dem Augenblick kam so die prompte Antwort, ja, ich bin Christ und ich gehe in eine Gemeinde, die kennen Sie auch, ich kenne Sie. Und auf einmal entwickelt sich so ein Gespräch und alles ist fokussiert auf diesen Mann und diese Frau, die äußerlich, also nichts hätte sie mehr voneinander unterscheiden können. Und trotz alledem war dieses Treffen wie eine Schwester findet ihren verloren gegangenen Bruder. Und sie reden angeregt miteinander und verstehen sich. Übernatürliche Gemeinschaft. Was ist der Grund dafür? Paulus sagt, der Grund dafür ist der, Vers 18, durch Christus sind wir jetzt alle Juden wie Nichtjuden, Tätowierte wie Nicht-Tätowierte, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater. Wir dürfen jetzt alle Juden wie Nichtjuden vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater kommen. Jede Gruppe von Menschen, durch ihn, Christus, haben wir Zugang zum Vater. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann verbindet er dich nicht nur mit dem dreieinigen Gott, sondern auch mit anderen. Jeder Christ, egal wie unterschiedlich, egal welcher Herkunft, du kannst mit anderen Personen eine ganz tiefe spirituelle Bindung haben. Und du kannst das wahrnehmen und du kannst das spüren, wenn du dem eine Chance gibst. Was bedeutet das? Der Heilige Geist befähigt die Gemeinde, so zu sein. Und ich sage nicht, dass das immer so erlebbar ist, aber die Gemeinde ist dazu in der Lage. Zusammenfassend können wir sagen, wir gehören zu Gottes Familie, zu seinem Hausstand. Wir sind adoptiert, wir sind ein Tempel. Und jetzt leben wir ja heute in einer Zeit, wo Gemeindezugehörigkeit auch ein schwieriges Thema ist. Viele kommen so einmal im Monat in die Gemeinde, vielleicht auch zweimal. Man pickt sich so die Rosinen raus. Und ich möchte dich einfach mal fragen, passt irgendein Bild, das Paulus hier gebraucht, zu der Art und Weise, dass du ab und zu mal in die Gemeinde kommst und dass du dir die Veranstaltungen auswählst, die du möchtest? Passt irgendeine Metapher dazu? Keine. Keine passt dazu. Wir sollen mit anderen Christen an einem bestimmten Ort in einer Gemeinde zusammen sein, um eine tiefe Einheit zu leben. Eine tiefe Einheit mit Menschen, die sich so radikal voneinander unterscheiden. Machen wir es noch einmal ein bisschen konkreter. Wir nehmen noch mal eine Metapher raus, diese Metapher, wir sind Gottes Familie, also ein Hausstand. Was ist das Markenzeichen von Familie? Wisst ihr, wenn du heute Morgen hier bist und du hast das Bedürfnis, den Pastor näher kennenzulernen, dann sage ich dir, besuche nicht nur die Gottesdienste. Da lernst du den Pastor auch kennen, aber wenn du den Pastor wirklich kennenlernen willst, dann frag seine Frau. Frag die Kinder, weil in einer Familie, in einer Gemeinde kannst du viel verstecken. Aber in einer Gemeinde kannst du nichts verstecken. In einer Familie kannst du nichts verstecken. In einer Familie lebst du und irgendwann sind so die ganzen Schwächen, die ganzen Defizite, die liegen so offen vor jedem einzelnen Mitglied der Familie. Du kannst es nicht verstecken. Und ich möchte euch mal einen Bibelvers vorlesen, der genau dazu passt. Hebräer 3, Vers 13. Da heißt es, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, also täglich, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Also der Schreiber des Hebräerbriefes spricht hier einmal von ermahnen und ermutigen. Das ist im Griechischen übrigens ein Wort, parakaleo, ein sehr starkes Wort, das beraten bedeutet, miteinander argumentieren, den anderen konfrontieren. Also man redet wirklich miteinander, damit, was steht hier, damit wir nicht von der Sünde getäuscht werden. Und das Spannende an diesem Vers ist, damit dieser Vers überhaupt einen Sinn macht, braucht es zwei Dinge, die wichtig sind. Also das erste ist, dass du erkennst, Sünde täuscht dich. Sünde täuscht dich. Vielleicht kennen einige von euch so aus der Psychologie dieses Modell, das Johari-Fenster. Und eine Facette dieses Johari-Fensters geht in die Richtung, dass es Dinge gibt, die siehst du nicht, die nimmst du nicht wahr, aber die Menschen um dich herum sehen das. Du denkst, es ist alles gut, ich lebe wunderbar, es gibt keine Fehler, und andere denken, oh Mann, wann sieht er das endlich? Ich war mal in einer Gemeinde, da gab es eine Frau, die ist unglaublich dominant und selbstbewusst aufgetreten und die kam immer zu mir und sagte, Thomas, ich kann nicht verstehen, keiner will mit mir zusammenarbeiten. Und ich habe dann immer gesagt, ja, du, ich kann dir sagen, warum das so ist. Aber sie war an der Antwort nicht wirklich interessiert. Und das Erste, was wir hier erkennen, ist, hey, Sünde kann dich täuschen. Es gibt etwas an dir selbst, das siehst du nicht. Es gibt Dinge an dir selbst, die nimmst du nicht wahr, aber die Menschen um dich herum. Dietrich Bonhoeffer hat mal sehr schön gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in dir. Also der andere kann manchmal mehr erkennen, was in deinem Leben vielleicht in Unordnung geraten ist, als du selbst. Und das ist das Erste. Es gibt etwas, das dir nicht ganz bewusst ist, deshalb leugnest du das, aber andere können das sehen. Das Zweite ist, du lebst mit anderen so tief zusammen, du zeigst etwas von dir selbst, was andere sehen können. Du lebst in einer innigen Gemeinschaft, du betest mit anderen, ihr redet miteinander, Sünden werden bekannt, also nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen. Es gibt diesen echten Dialog, dieses echte Interesse am anderen. Es wird wirklich miteinander gesprochen. Das, was hier am Anfang beschrieben ist. Dieser Vers macht nur Sinn, wenn diese beiden Dinge von uns wirklich ernst genommen werden. Und Gemeinde ist ein Ort, wo du nicht hingehst und sagst, hey, es ist alles in Ordnung mit mir, sondern wo du mit Menschen zusammenlebst, die etwas über dich sagen können, was du gar nicht wahrnimmst. Sünde kann dich täuschen. Und ich glaube, wir leben heute in einer sehr gefährlichen Zeit. Social Media, so du bekommst deine SMS, du bekommst irgendeine Nachricht und obwohl du einen roten Kopf hast, obwohl du stinksauer bist, schickst du dem anderen ein Smiley. Die modernen Medien sind eine tolle Art und Weise, das Verhalten der anderen Menschen zu kontrollieren. Nach deinem Belieben. Und du musst dich nicht einmal ehrlich mitteilen. Du musst nicht einmal ehrlich sagen, was mit dir los ist. Der Heilige Geist kann eine übernatürliche Gemeinschaft in der Gemeinde etablieren. Aber jetzt wird es interessant, wie genau funktioniert übernatürliche Gemeinschaft wirklich? Wie funktioniert eine solche übernatürliche Gemeinschaft zwischen Menschen, die radikal unterschiedlich sind? Und ich möchte euch jetzt in den nächsten Abschnitt mit hineinnehmen. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Das ist das Bild einer Krebszelle, die sich mit anderen Krebszellen vereint zu einem Tumor entwickeln kann. Warum jetzt Tumor? Dieser Bibeltext spricht von Feindschaft. Vers 14. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Oh, ich habe immer gedacht, Christen sind so nett. Hier ist von Feindschaft die Rede. Vers 16, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden haben mit Gott. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Wow. Wisst ihr, heute gibt es ja viele Menschen, die sagen, oh, ich habe kein Problem mit Gemeinde, ich habe auch kein Problem mit Christen, ich habe auch kein Problem mit Gott, ist alles in Ordnung. Aber Paulus sagt, hey, hier gibt's, da ist Feindschaft untereinander und auch Feindschaft mit Gott. Und diese Feindschaft muss beendet werden. Diese Feindschaft, das ist hier ein griechisches Wort, das auch sehr intensiv ist. Und es bedeutet Feindschaft, einfach Feindschaft oder auch Hass. Und das bedeutet im Klartext, es gibt im menschlichen Herzen, und jetzt hört genau zu, es gibt im menschlichen Herzen eine Feindschaft gegenüber Menschen, die radikal anders sind. Warum ist das so, dass Menschen manchmal in die Gemeinde kommen und sagen, hey, ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt? Leute, die von außerhalb nicht christlich sozialisiert in die Gemeinde kommen, sagen manchmal, natürlich nicht bei uns, aber manchmal sagen sie, hey, ich habe mich da so fremd gefühlt, irgendwie nicht angenommen. Es gibt im menschlichen Herzen eine Feindschaft gegenüber Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Glaubt ihr das? Paulus beschreibt das. Warum ist das so? Was ist die Ursache? Und bei dieser Frage müssen wir uns einen Fall ansehen, den Paulus hier beschreibt. Aber dieser Fall hat auch etwas mit uns zu tun, weil in diesem Fall steckt ein Prinzip und das gilt nicht nur für die Zeit damals, sondern das gilt auch für die Zeit heute. Verse 11 bis 13. Vergesst nie, sagt Paulus, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt, doch das ist jetzt vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid jetzt Gott nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. So, jetzt müssen wir uns ansehen, die Juden und die Heiden, die standen damals im totalen Konflikt. Das war keine Symbiose. Aber was war die Ursache für diesen Konflikt? Vers 15. So hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir jetzt nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Und was hier interessant ist, was Feindschaft bewirkte zwischen den Juden und den Heiden, und jetzt hört gut zu, war das Gesetz, die Gebote, das mosaische Gesetz. Und jetzt können wir uns alle fragen, war das mosaische Gesetz denn schlecht? Ich meine, Paulus gibt eine Antwort auf diese Frage im Römerbrief, Kapitel 7, hey, die ganzen Gebote, das ist heilig, gerecht und gut. Wie kann etwas, das gut ist, Feindschaft bewirken? Wie kann etwas, das gut ist, dafür sorgen, dass zwei Gruppen von Menschen sich befeinden? Sich nicht nur kritisieren, sondern einander Wert rauben. Ich habe vor ein paar Jahren, war so ein kleines Experiment, habe ich so die ganzen 5 Bücher Mose mal so in einem Rutsch gelesen. Das ist sehr, sehr schön inspirierend, so. Ups. Bitte versuche es später erneut. Das war jetzt nicht geplant. Und ich habe dann die 5 Bücher Mose gelesen, sehr interessant, spannend zu lesen, Volk Israel, Auszug aus Ägypten. Und dritte Buch Mose war dann so ein bisschen zäh, so diese ganzen Gebote, Vorschriften. Aber ich habe entdeckt, es gibt mehrere Stellen inmitten dieser Vorschriften, wo Gott sagt, es gibt einen Grund für diese Gebote. Also die habe ich euch nicht einfach so gegeben, nämlich der Grund ist, dass ihr Juden ein Licht für die Heiden sein sollt. Also ihr sollt so leben, ihr bekommt diese Gesetze und Vorschriften, damit ihr dem Rest der Welt eine Gesellschaft zeigen könnt, eine Gesellschaft der Liebe, eine Gesellschaft der Gerechtigkeit, eine Gesellschaft der Heiligkeit, eine Gesellschaft der Wahrheit. Und ich möchte, dass ihr ein Licht für die Nichtjuden seid, damit die Nichtjuden erkennen, wie ihr lebt. Und dass sie davon angezogen werden, von meiner Herrlichkeit angezogen werden. Dass sie sozusagen durch die Art und Weise, wie ihr lebt, auf mich stoßen. Also eure ganze Aufgabe ist, die Nichtjuden anzuziehen, indem ihr das Gesetz befolgt. Und jetzt können wir uns alle mal fragen, wie gut ist das eigentlich gelungen? Ist überhaupt nicht gut gelungen. Weil sie das Gesetz hatten und die Nichtjuden nicht, begannen sie, die Nichtjuden als unrein zu verachten. Ihr esst die Dinge, die man nicht isst, ihr tut die Dinge, die man nicht tut, ihr seid so unrein, ihr seid so ungewaschen, ihr seid so schrecklich profan und so wenig religiös. Und so verachteten die Juden die Nichtjuden, weil sie ja kein Gesetz hatten. Und natürlich verachteten die Nichtjuden die Juden, weil sie so stolz waren. Und das Gesetz, diese großartige Sache, wurde wirklich zu einer trennenden Sache, zur Feindschaft. Das Gesetz, diese große Sache, wurde zu einer trennenden Wand der Feindseligkeit. Und was ist das Prinzip? Und jetzt sind wir bei uns. Das Prinzip ist, die Dinge, die uns trennen, sind oft die guten Dinge. Das Gesetz war der Stolz der Juden und das ist das Problem. Du hast etwas, was dein Stolz ist. Die Bibel, deine Herkunft, deine Biografie, deine tollen Noten, deine Karriere, dein mega schönes Haus, deine geleckte Ehe. Und du nimmst dieses Gute und du reißt es an dich. Und was tust du? Du verachtest andere, die das nicht so haben. Ich liebe, ihr habt das sicherlich schon mitbekommen, ich liebe C.S. Lewis. C.S. Lewis hat damals schon gesagt, hey, der Mensch will nicht einfach nur reich sein, er will reicher sein als andere. Der Mensch gibt sich nicht damit zufrieden, klug, begabt, talentiert zu sein, er möchte klüger, begabter und talentierter sein als andere. Das menschliche Herz funktioniert bis heute so, oder es ist so geordnet, dass es die besten Dinge an sich reißt. Wir nehmen unser vorbildliches Verhalten, die größten Dinge an uns selbst und wir werden stolz darauf. Und dann benutzen wir diese Dinge, um unser Selbstwertgefühl zu stärken, indem wir andere Menschen klein machen und verachten. Es gibt ein interessantes Buch, vielleicht kennt das jemand, das trägt den Titel Difference, also Unterschied. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie in der Zeit, in der wir heute leben, Menschen überhaupt ihren Wert definieren. Und es wird gesagt, ich werde das ein bisschen übersetzen, in unserer heutigen Welt, so heißt es an einer Stelle, wird Identität niemals durch inhärente Merkmale definiert, sondern nur durch Beziehung zu anderen Menschen. Also die Art und Weise, wie Menschen heute ihr Selbstbewusstsein, ihren Wert, ihre Würde definieren, ist die, dass sie sich mit anderen Menschen vergleichen und dass sie im Vergleich mit anderen Menschen besser abschneiden wollen, um dadurch sich selbst sagen zu können, hey, ich bin wertvoll. Und deshalb schreibt C.S. Lewis, der Mensch will nicht einfach nur reich sein, er will reicher sein als andere. Wisst ihr, wir Menschen brauchen, ich nenne das einfach mal so, einen Identitätsfaktor. Wir Menschen brauchen diesen Identitätsfaktor, dieses Gefühl, ich bin wichtig, ich habe einen Wert, ich habe eine Würde. Und der Mensch heute zieht diese Würde, zieht diesen Wert aus dem Vergleich mit anderen Menschen. Und das kann man natürlich machen, aber das Ganze ist ziemlich brutal. Stellen wir uns mal vor, ich wäre der beste Fußballer von ganz Korbach. Gut, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber stellen wir uns das mal vor. Ich bin der beste Fußballer in ganz Korbach und irgendwann merke ich, hey wow, ich bin wirklich der beste Fußballer in ganz Korbach und ich beziehe daraus meinen ganzen Wert, meine ganze Identität. Und das Ganze geht so lange gut, bis der Pastor eine Reise nach Italien macht oder Argentinien. Oder Frankreich. Und plötzlich geht der Pastor spazieren und entdeckt auf irgendeinem Hinterhof, dass da jemand ist, der viel besser Fußball spielt als er selbst. Wisst ihr, den Wert zu definieren, abhängig zu machen durch den Vergleich mit anderen Menschen ist sehr brutal, weil es immer jemanden gibt, der besser ist als du selbst. Aber so tickt unser menschliches Herz. So definieren wir unseren Wert. Vor einigen Jahren war ich auf einer Hochzeit eingeladen in Hamburg. Eine Hamburgerin hat einen Afrikaner geheiratet, jemanden aus Ghana. Und auf der Einladung stand 14 Uhr. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, was kommt. Wisst ihr, in der Literatur über kulturelle Unterschiede ist der Zeitfaktor ein elementarer Bestandteil für Dissonanzen innerhalb der verschiedenen Kulturen. Also um 14 Uhr waren, also der komplette deutsche Anteil war da, pünktlich, der afrikanische Anteil nicht. Der kam später. Und es ist ja so, Kulturen sind völlig anders. Die eine Kultur ist sehr zeitorientiert, wie wir Deutschen. Die andere Kultur ist vielleicht sehr beziehungsorientiert, ergebnisorientiert. Aber was ich ganz interessant fand, war, als dann alle da waren, wie Menschen miteinander umgehen. Da wird nicht einfach zur Kenntnis genommen, naja, also Menschen sind anders, andere Kulturen, das muss man irgendwie auch sehen, vielleicht auch wertschätzen. Wir moralisieren Unterschiede. Wir alle. Wir moralisieren Unterschiede, wir nehmen Unterschiede wahr und dann kommen wir mit der Pauke und sagen, wie ignorant muss man sein, wie verbohrt muss man sein. Und dann geschieht Feindschaft, Verachtung. Menschen driften auseinander. Wisst ihr, in unserer heutigen Zeit gibt es viel Polarisation, auch im politischen Bereich. Es gibt Menschen, die sagen, naja, ich bin mehr liberal, andere sagen, ich bin mehr konservativ. Und innerhalb dieser beiden Sparten erleben wir sehr viel Polarisierung. Und für manche Menschen ist es so, dass sie sagen, hey, diese beiden Merkmale sind nur ein Teil meines politischen Verständnisses. Es gibt aber auch Menschen, die beziehen ihre Identität aus ihrer politischen Gesinnung. Und wenn du deine Identität aus deiner politischen Gesinnung beziehst, dann verachtest du andere, die nicht so denken wie du. Und andere haben eigentlich keine Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu kommen. Was lernen wir in diesem Bibeltext? Nicht nur das Gesetz Gottes, alles Gute in unserem Leben kann zu etwas sehr Spaltendem werden. Indem wir andere Menschen verachten und die Lage ist irgendwie sehr verzwickt. Wie soll Gemeinde, die aus radikal unterschiedlichen Menschen besteht, in einer tiefen Einheit zusammenleben? Und jetzt kommt der letzte Punkt. Lasst mich noch ganz kurz was dazu sagen. Das ist das Evangelium. Die einzige Art und Weise, um diese Feindschaft zu beenden, um Frieden zu bewirken in einer Gemeinde, unter Menschen, die radikal unterschiedlich sind, unter Menschen, die einander kritisieren, weil sie dadurch ihren eigenen Wert definieren. Die einzige Möglichkeit ist die, dass du dem Evangelium erlaubst, einen operativen Eingriff an deinem Herzen vorzunehmen. Und das Evangelium besteht aus zwei ganz wichtigen Teilen, die wir miteinander verstehen müssen. Das erste ist, das Evangelium sagt, hey, du bist hoffnungslos verloren. Und Paulus sagt hier, hey, ihr Juden, ihr denkt, naja, wir haben ja das Gesetz, wir sind ja ein bisschen besser als die Heiden. Wir sind ja ein bisschen näher an Gott dran als die anderen. Aber Paulus sagt, ihr seid genauso verloren wie die anderen auch. Ihr habt keinen Grund, und das bedeutet das Evangelium, es gibt keinen Grund für dich zu sagen, ich bin besser, ich bin heiliger als andere Menschen. Die Prostituierte, der Zuhälter, der mit dem porentief reinen Image und der sich nicht einmal in die fromme Szene traut, beide sind verloren. Aber du mit dem porentief reinen Image hast kein Recht darauf, auf andere herabzuschauen oder dich überlegen zu fühlen. Wisst ihr, wir fromme Menschen, wir haben manchmal so die Angewohnheit, auf andere herabzuschauen und zu sagen, naja, also die, die ohne Gott leben, die definieren ihren Wert ja tatsächlich so durch materielle Dinge, denen ist ja Geld wichtig, das Auto, der Urlaub. Ja, und wenn du deinen Wert nicht von Gott her beziehst, wenn du dir deine Identität nicht von Gott her schenken lässt, dann definierst du deinen Wert natürlich auch durch andere Dinge. Oder durch den Vergleich mit anderen Menschen. Aber bei uns Frommen ist das nicht anders. Kennt ihr das Gleichnis in Lukas 18? Da lesen wir, dass ein sehr frommer Mensch in den Tempel geht und er geht ganz nach vorne und er betet, indem er so nach vorne geht: Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere Menschen. Ich danke dir, dass ich kein Räuber bin, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer, der nämlich in der Zwischenzeit auch reingekommen war und sich gar nicht getraut hat, bis nach vorn durchzugehen. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil. Du kannst als frommer Mensch leben und deine Identität, deinen Wert daraus beziehen, dass du sagst: Hey, ich bin ja so ein guter Mensch. Ich lebe so gut. Ich lebe so heilig. Also ich lebe so heilig, dass Gott eigentlich gar nicht anders kann, als mich zu segnen. Aber Paulus sagt: Hey, du brauchst genauso Vergebung wie jemand, der Gott nie kennengelernt hat, der nie mit Gott gelebt hat, genauso wie er. Du bist, und ich sage diesen Satz so gerne, das Evangelium bedeutet, du bist verlorener, sündiger, beschädigter, als du dir je in deinen Gedanken vorstellen könntest. Und jetzt kommt der 2. Teil, aber du bist geliebter, als du es mit deinen Gedanken fassen kannst. Vers 16, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Und Paulus schreibt sogar in 2. Korinther 5, Vers 21, ich liebe diesen Vers, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war. Jesus ist nicht aufgetreten und hat gesagt: Ich lebe besser als du, du bist sündig, ich nicht. Jesus ist gekommen und hat gesagt: Ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Freunde. Jesus hat keine Feindschaft gelebt. Er hat sie auch nicht provoziert, weil er seinen Wert nicht durch den Vergleich mit anderen Menschen bezogen hat, sondern er wusste: Ich habe einen Vater im Himmel und er liebt mich. Er hat sich seine Identität schenken lassen. Und dieser Jesus, wie Paulus schreibt, der ohne Sünde war, den hat Gott mit aller unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Und dabei wurde Jesus nicht einmal feindselig. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, voller Verbitterung, voller Härte, sondern er starb an diesem Kreuz mit den Worten: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er ist in diese Welt gekommen, um dir und mir eine tiefe neue Identität zu schenken. Er nennt uns Brüder, er nennt uns Freunde. Wisst ihr, Gemeinde ist ein schwieriges Gebilde, wenn wir auf die Realität schauen. Aber wenn wir darauf schauen, wie Gott Gemeinde versteht, entdecken wir die ganze Schönheit. In der Literatur über Kulturen lesen wir, dass wenn du deine eigene Kultur kennenlernen willst, du 1-2 Jahre in einer anderen Kultur leben musst, um aus dieser Betriebsblindheit rauszukommen, damit du das Positive in deiner eigenen Kultur entdecken kannst. Wisst ihr, ich bin mit Anfang 20 weggezogen und ich wollte eigentlich nie ins Waldecker Land zurück, weil ich viel an Gemeinde zu kritisieren hatte. Dann habe ich in den nächsten Jahren viele, viele Gemeinden erlebt und ich bin vor 2 Jahren zurückgekehrt als jemand, der gerade die Gemeinden hier im Waldecker Land ganz neu schätzen gelernt hat. Weil ich plötzlich gemerkt habe: Hey, vieles, von dem ich dachte, dass es so negativ ist, ist gar nicht so negativ. In einem Buch von Miroslav Volf, der ein Buch zu dem Titel geschrieben hat, von der Ausgrenzung zur Umarmung, sagt er: Das passiert in Kulturen von Menschen, Dezimierung, Assimilation, also dass man zum Beispiel von anderen Leuten erwartet, dass sie genauso werden wie man selbst, oder Unterwerfung, oder auch ignorieren. Und all das ist in der christlichen Geschichte passiert. Und vielleicht passiert auch einiges in unserer Geschichte im Hier und Heute, dass in der Gemeinde Menschen ignoriert werden oder nicht wahrgenommen werden in ihren eigenen Bedürfnissen. In einem Zeitungsartikel vor einiger Zeit las ich, das wahre Problem der heutigen Welt sind die Fundamentalisten. Und als ich das las, habe ich gedacht, hey, das kommt davon an, was dein Fundament ist. Und ich kann euch nur eins sagen, als Pastor, mein Fundament ist Jesus. Und ich glaube an diesen Jesus, der sich an dieses Kreuz hat schlagen lassen, um Menschen miteinander zu verbinden. Menschen, die radikal anders sind. Und wir sind hier als Gemeinde auch keine homogene Gruppe. Wir bestehen aus Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Und nicht jeder sagt über den anderen, dass er ihn mag. Nein. Aber wir sind eine übernatürliche Gemeinschaft. Gott hat uns zusammengestellt. Und er hat uns nicht zusammengestellt, damit wir einander kritisieren oder damit wir einander sagen, dass wir in den Hauskreis nicht gehen, wo der andere drin ist, sondern dass wir lernen, eine tiefe Einheit zu leben, wo Menschen sich sicher und geborgen wissen können. Und der einzige Weg, wie das funktioniert, ist der, dass wir unsere Identität nicht abhängig machen durch das Vergleichen mit anderen Menschen. Und dass wir darauf vertrauen, dass das wirklich passiert ist, dass Jesus gekommen ist, um die Feindschaft zu beenden. Und dass Jesus derjenige ist, der dir Wert beimisst. Und das verändert unser Leben. Er ist unser Fundament. Und in diesem Sinne bin ich gerne ein Fundamentalist, dass ich an einen Jesus glaube, der in seinem letzten Lebenshauch noch sagen konnte, ich bete für meine Feinde. Der in den letzten Sekunden seines Lebens sagen konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich wünsche mir so sehr, lass mich das ganz persönlich sagen, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht so sehr nur darauf schaut, was ist alles passiert, was hat der gesagt, was hat jener gesagt, sondern dass wir erst einmal darauf schauen, was ist Gemeinde? Wie stellt sich Gott das vor? Und dass wir Menschen sind, die ihren Wert nicht daraus beziehen, indem sie andere klein machen, sondern die sich ihren Wert schenken lassen von Jesus selbst, der für unsere Sünden gestorben ist. Amen. Jesus, alle Feindschaft muss ein Ende haben und du hast der Feindschaft ein Ende gesetzt. Und Jesus, wie bei den Juden und bei den Heiden, da gab es auch viel Opposition, viel Feindschaft. Und auch in unseren Gemeinden gibt es nicht nur Harmonie und Frieden, sondern es gibt auch viel Disharmonie. Aber ich bitte dich, dass wir auf dich schauen und erst einmal wahrnehmen, wie du Gemeinde siehst. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, unseren Wert allein davon abhängig zu machen, wie du uns siehst, was du von uns hältst. Welche guten Gedanken du über unser Leben hast. Und dann lass das unsere Gemeindekultur prägen und lass uns hier ein Ort sein, wo eine ganze Stadt, wo ein ganzer Landkreis merkt, hey, da lebt wirklich Gott drin. Und das ist eine attraktive Gemeinschaft, wo wir eine Gemeinschaft entdecken können der Liebe, der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Heiligkeit. In Jesu Namen. Amen. Herr, vergib uns, wo wir das Gute an uns reißen und uns über andere Menschen erheben. Jesus, vergib uns, wo wir unseren Wert, unsere Identität davon abhängig machen, wie gut wir sind im Vergleich zu anderen, und hilf uns, Menschen zu sein und vielleicht auch Menschen zu werden, die sich betrachten mit deinen Augen. Und dazu brauchen wir dich, Jesus. Dazu brauchen wir deine Worte, deinen Segen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.